Ganz am Anfang, ich glaube, das war 98 oder so, hatten wir kurz mal die Idee, uns als Crew ARD zu nennen. Okay. Wie der Fernsehsender.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Das ist hier wohl der fränkischste christliche Podcast der Welt. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir wurden ja mal kurz erwähnt, vorletzte Woche vom Push-Ding, und es ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Johnny Sachs hat meinen fränkischen Dialekt, also ich habe ja gehofft, er kann nachmachen, aber leider kann er den nicht nachmachen, hat ihn kurz erwähnt, und ich dachte mir so fränkisch rede ich doch gar nicht. Falls du denkst, ich rede zu fränkisch, ich glaube, ich klinge oberdeutsch. Nee, wie heißt's? Hochdeutsch. Ich bin der Oberdeutsche hier. Nein, falls du zum ersten Mal einschaltest, wir sind der Podcast mit den vier Kategorien, der christliche Podcast mit den vier Kategorien. Und zwar reden wir zum einen über das Wort Gottes, und heute reden wir weiter mit Tim Sauter, einem FEG-Pastor aus Herzogenaurach, über die Zungenrede und dass natürlich nicht nur Christen Zungenrede haben, sondern auch Heiden. In 5 Minuten reden wir, wie immer ein bisschen lustig, Michael und Steve über die unchristlichen Fragen, und zwar Fragen, die sich Christen eigentlich gar nicht stellen. Und falls du welche hast, die du dir manchmal stellst und wir darüber reden sollen, melde dich unter diemachtderworte@mail.de oder auf Instagram. Dann reden wir bei Revolution das letzte Mal mit Manu. Er war in einer Sekte, in einer bekannteren Sekte, christlichen Sekte, und die hat unter anderem seine Ehe zum Scheitern gebracht, und er redet darüber, ja, wie man das Beste noch rausschlagen, klingt zu egoistisch, aber wie man das Beste rausschlagen kann aus einer Scheidung, wie eine Scheidung am besten verlaufen kann, so könnte man sagen. Und unser Gast des Monats aus der Sicht und mit den Worten von Jermaine Darbins. Und er spricht über W4C und dass er sie eventuell gar nicht kannte. Und wisst ihr was, er verrät uns seinen Künstlernamen, den er anscheinend noch nie jemanden verraten hat. Da merkt ihr mal, was wir für journalistische Arbeit machen, dass wir aus Jermaine Darbins herausquetschen, wie sein erster Name war. Sein Künstlername natürlich. Genau, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass du diesen Podcast hörst. Falls du das erste Mal dabei bist, herzlich willkommen. Falls du schon immer dabei bist, schön, dass du immer dabei bist. Und ich hoffe, du bleibst noch lange dabei. Abonniert unseren Podcast bei Spotify, bei iTunes, bei wo auch immer. Und hinterlasst 5 Sterne oder irgendwie eure Spuren. Hauptsache keinen einen. Seid gesegnet, das ist die Macht der Worte, Episode 93.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Letzte Woche haben wir den Podcast beendet, Tim, mit deinem, ich sag das ja so oft gern, weil einem Pastor kann man das nicht so oft vorwerfen, oder einem aus der FEG zumindest, aus dem Kontext gezogene Bibelverse. und zwar haben wir darüber geredet, über Matthäus 6, Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie Heiden. Und du hast dann gesagt, das ist quasi leer, und es gibt auch andere Stämme oder andere Rituale, andere, keine Ahnung was, die nicht christlich sind, die viel plappern, denn sie meinen, sie werden erhört.
das hast du nicht mehr vorgelesen, wenn sie viele Worte machen. Und ich habe dann gesagt, dass manche Gespräche sehr kontextlos sind und ich meine, meiner Meinung nach, dass das sich darauf bezieht, dass das einfach so ein Dahergewarfe ist, sage ich mal als Franke, das vielleicht sich viel umschmückt, aber eigentlich gar nichts sagen würde, anstatt des Plappern. Was sagst du denn dazu?
Ist eine mögliche Interpretation, also dieser zweite Satz, ja, definitiv, der gehört da dazu. Und das mit den vielen, vielen Worten sagen. Also es kann definitiv so sein, dass Leute einfach wiederholen und immer wieder wiederholen etc. Trotzdem steht in diesem ersten Teil in Vers 7 dieses Batalogeo, das eben das mit den Silben bedeuten kann. Und das Interessante ist auch noch das, wie die Heiden, also was bedeutet es für die Heiden, was haben die Heiden damals praktiziert, was haben die genau gemacht, und was wir eben aus der Geschichte wissen. Also vielleicht gibt es das auch, Steve, und vielleicht kannst du das mal finden irgendwo, aber ich persönlich kenne jetzt keine Berichte von Heiden, wie sie einfach viel um den heißen Brei rumreden, damals in Rom, wie sie den Apollo anbieten. Gibt es bestimmt auch. Mhm. Was wir aber eben immer wieder Berichte davon haben, ist auch von diesen ekstatischen Worten, die nichts bedeuten, dieser ekstatischen Sprache. Also ja, der zweite Satz ist da und es ist möglich, dass damit ganz einfach nur das bedeutet, dass die Heiden immer lange um den heißen Brei rumreden. Aber es ist definitiv, glaube ich, auch andersrum möglich. Jetzt haben wir da eine 50-50-Situation, würde ich das mal nennen.
Ja, darf ich da noch den Vers 6 dazu mal sagen, weil vielleicht unterstreicht es das nochmal, was ich sage. Und zwar in Vers 6, der zweite Teil, ich lese aber den ersten mit. Wenn du aber betest, so geh in deinen Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir es auch vergelten oder wird es dir vergelten. Und also gut, ich bin ja kein Theologe, auch wenn ich auf Bibelschule war, aber für mich war das immer so, dieses Plappern war für mich eine Interpretation von, man redet um den heißen Brei herum, bevor man sagt, Mensch, Gott hilf mir in der und der Situation oder sowas.
Mhm. Also wie passt da jetzt Vers 6 dazu?
Naja, dass eben Gott das im Verborgenen sieht und manchmal, und das weiß ich nicht, ob es nur mir so geht, aber manchmal, wenn ich mich schäme, vor Gott zu kommen, dann kreise ich so um das rum, was ich ihn eigentlich bitten will oder um was es eigentlich geht in meinem Gebet. Und dann fange ich halt manchmal auch das Plappern an, wenn ich nicht in Sprachen bete.
Okay, ja, das heißt, du sagst Sprachengebet ist die Lösung zu diesem Vers. Ich nehme jetzt mal 6 in meine Interpretation mit rein von diesem Vers und würde sagen, diese leere Worte, dieses Blabbern, diese Zungensprache ist ja ganz, ganz arg oft auch, vor allem in dieser heidnischen Welt eben, diese ekstatische, also mit ekstatischer Sprache auch beschrieben. Mhm. Dieses, ich stehe vor Leuten und zeige denen, wie toll ich mit Gott reden kann, so auf die Art.
Ja.
Und das ist ja eigentlich nicht, wenn du jetzt lang um den heißen Brei rumredest, kann auch sein. Wie gesagt, kann sein, aber also da würde ich eher sagen, der sagt da, hey, geh in dein Zimmer und mach jetzt nicht hier eine große Show mit deinem Geplapper.
Okay.
Wie die Heiden das machen. Mhm. Ja. Okay. Also das ist ein Vers, darauf kannst du jetzt nicht definitiv sagen, es ist die eine Richtung oder die andere Richtung. Das ist ein Vers, der ist sehr, sehr debattiert. Ich wollte damit auch gar nicht sagen, die Zungensprache existiert. Ich wollte nur sagen, bei den Heiden gibt es auch noch heute und gab es schon damals diese Zungensprache eben. Und der Fakt, dass wir in Zungen reden, bedeutet noch lange nicht, dass es gut und richtig und von Gott ist.
Mhm, richtig. Mein zweites Ding war ja im letzten Podcast, also das muss man ja auch noch bearbeiten, dass ja der Teufel pervertiert. Er kann ja nichts erschaffen, was nicht Gott schon erschaffen hat. Meine Theologie.
Okay, ja.
Und dadurch, meiner Meinung nach, ist es auch so, dass Gott eben dieses Sprachenreden gegeben hat und so wie zum Beispiel auch Gott Heilung gegeben hat oder Mir fällt jetzt gerade nur Heilung ein als alter Charismatiker, aber so hat auch der Teufel pervertiert. Es gibt ein sehr gutes Buch von Frank Peretti, Der Gesandte des Lichts, wo sich irgendwann im Nachhinein herausstellt, ganze Heilungen sind eigentlich vom Teufel initiiert. Das ist jetzt nur ein Roman, aber meiner Meinung nach glaube ich, dass es Heilungen gibt im Namen des Teufels und nicht im Namen Jesu. Genau, und so glaube ich, hat der Teufel das pervertiert mit Krankheit bzw. Heilung, aber meiner Meinung nach auch mit Zungenreden.
Ist absolut eine Möglichkeit und würde ich mich jetzt gar nicht dagegen stellen unbedingt. Die Frage, die ich dann aber in Anschluss stellen würde, ist, was glaubst du, wie viele Menschen, die in Zungenreden, die in christlichen Kirchen sind, praktizieren tatsächlich die Zungenrede, von der es in 1. Korinther 12 bis 14 redet? Und wie viele davon tun das nicht, tun das, weil sie gedrängt worden sind dazu, weil Leute gesagt haben, hey, wenn du nicht in Zungen... Also ich kenne einige Leute, die sagen, hey, ich war in einer charismatischen Gemeinde und die haben gesagt, du musst so und so in Zungen reden, sonst hast du den Heiligen Geist nicht. Und die haben irgendwann angefangen, weil es einfach für sie nicht funktioniert hat, irgendwann angefangen, irgendwas aneinander zu reihen und einfach mal drauf loszureden. Ich habe selber schon Leute in Zungen sprechen können. Ich würde mit dir wetten, dass das keine echte Zungensprache ist. Also, wenn es dann schalalalalala ist, so. So kann ich auch in Zungen reden.
Eine kurze Frage. Meinst du, Scatman John hat das Lied in Zungen gesungen?
Ich hatte heute tatsächlich, als ich das ein bisschen vorbereitet habe, was wir machen, die ganze Zeit auch solche Lieder in meinem Kopf. Genau. Aber definitiv, ja, das kann verdreht werden. Und für mich ist das ein bisschen eine Sorge, dass wenn wir dadurch Druck kommen und du musst aber, dass wir da was zu produzieren versuchen, das eigentlich nicht von Gott gegeben ist.
Ja.
Für manche ist es vielleicht von Gott gegeben, für manche aber auch nicht. Und da ist es dann genauso, wie es kann auch funktionieren, wenn es nicht von Gott ist.
Das glaube ich auch. Ich habe mich auf das Thema auch vorbereitet, beziehungsweise in unserer Jugend nehmen wir das Thema durch. Und da habe ich eine sehr harte, oder was heißt harte, aber sehr klare Gegenstimme oder Gegen-Podcast gehört, gegen Zungenrede. Ja. Und derjenige hat gesagt, dass es einfach ein Erlernen ist von etwas, weil da kommen wir später noch drauf, sagt ja Paulus übers Zungenreden, dass sein Geist fruchtleer ist, wenn ich das so interpretiere, wenn ich das richtig interpretiere. Aber genau, und oft denkt man, also wenn ich in Sprachen bete, dann denke ich nicht drüber nach, dass ich jetzt das sage, was ich sagen will, wie ich das jetzt gerade mache. Aber so hat er das gesagt und es leuchtet mir auch ein, ist es halt auch antrainiert oder auswendig gelernt. Aber man merkt es halt nicht so.
Also ganz, ganz auch spannend, da gibt es eine interessante Studie dazu. Haben wir da noch Zeit dafür oder machen wir es im nächsten Podcast?
Wir hätten noch 3 Minuten.
Okay, perfekt, super. Es gibt eine interessante Studie, die Zungensprache in verschiedenen Nationen mit verschiedenen Muttersprachen untersucht hat. Und das Resultat, also was ich erwarten würde, wenn Zungensprache tatsächlich diese göttliche Sprache, diese Sprache der Engel ist, etc., dann würde ich erwarten, dass das was ganz Separates ist von dem, wie wir unsere normale Sprache sprechen, oder? Oder würdest du sagen, Steve Sitzmann, seine Zungensprache ist eine deutsche Zungensprache?
Nee, würde ich wahrscheinlich nicht so sagen.
Ja, die Studie hat herausgefunden, dass die Leute, die in Zungen reden, ganz, ganz stark die gleichen Silben eben benutzen, zum Beispiel, die es in ihrer Sprache gibt, aber Silben, die es jetzt, also wenn du jetzt deutsche Zungensprache sprichst, dann ist es anders, dann benutzt du andere Silben, wie jemand, der amerikanische Zungensprache oder wie jemand, der Swahili-Zungensprache redet oder sowas. Also tatsächlich wurde da ganz klar herausgefunden, dass die Zungensprache ganz, ganz arg viel mit deiner ursprünglichen Muttersprache gemeinsam hat. Und also wenn ich das höre, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Gott gibt halt jedem eine Zungensprache, so wie er. Aber für mich macht das eigentlich, also als ich das gelesen habe, da habe ich auch gesagt, das spricht für mich eigentlich nochmal dafür, dass viel fabriziert sein könnte.
Ja.
Mit den Silben, die wir eben schon kennen. Nicht mit jetzt einem ganz neuen göttlichen irgendwas.
Ja, wobei ich muss sagen, also das habe ich auch gehört. Wir, auf der Bibelschule, auf der ich war, da waren in meiner Gemeinde schon vorher Leute. Und da war einer, der hat dem Leiter aus dieser Bibelschule sein Sprachengebet 1:1, ich sage jetzt mal, imitiert oder nachgesprochen. Also wahrscheinlich auch aus Vorbildfunktion. Und er dachte sich, wahrscheinlich nicht viel dabei, aber es war sehr auffällig, dass er so spricht. Muss aber auch sagen, dass sich bei mir das Sprachengebet auch verändert. Ich habe zum Beispiel nicht danach weiter, aber für ein Gebet, sage ich mal, Töne gemacht, die kein Deutscher, es klingt jetzt ein wenig komisch, so animalisch, aber ich habe gedacht, ich spreche Afrikanisch. Also wirklich Konganesisch wahrscheinlich. Und ich habe gemerkt, wie sich mein Sprachengebet aber verändert oder entwickelt, keine Ahnung, wie das nicht immer dasselbe geblieben ist oder bleibt.
Mhm. Ja. Aber also ich habe gar keinen Zweifel, dass das in Einzelfällen der Fall sein kann. Trotzdem hat diese Studie eben gefunden, dass überwiegend, wenn wir uns die geistig die Zungensprache von Menschen anschauen, dass die sehr, sehr kongruent sind mit der Muttersprache. Was man ja eigentlich nicht erwarten würde, wenn das jetzt wirklich eine Engelsprache ist, die ganz anders und ganz unabgesehen von unserer Muttersprache ist.
Das stimmt.
Also wiederum nur die Frage von mir, wie viele Menschen, die in Zungen sprechen, jetzt mal gar nicht gesagt, das gibt's nicht, aber wie viele davon haben eine Fake-Version der Zungensprache, die sie selber gemacht haben, die sie selber probieren, weil da einfach Druck gemacht wird in den Kirchen.
Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Ja, Michi, du bist ja auch schon wieder da.
Selbstverständlich.
Natürlich.
Ja.
Hey, wir haben eine tolle Idee gehabt. Lieber Hörer, hallo du, wenn du uns hörst, Michael und Steve, wir würden gerne mit dir zusammen uns belustigen, und zwar über Fragen von Nichtchristen, also Atheisten, weil die manchmal Fragen haben, die man sich so als Christ gar nicht mehr stellt.
Und die wir aber gerne beantworten würden.
Oh, unbedingt.
Natürlich könnt ihr uns auch solche Fragen schicken.
Ja, unbedingt, und zwar auf Instagram, Facebook oder eben die Macht der Worte at mail.de.
Ja, Steve, hast du da irgendwie mal eine Frage gestellt bekommen in letzter Zeit?
Ja, tatsächlich. Ich habe ja einen Arbeitskollegen, mit dem ich öfter mal über den Glauben diskutiere. Im Moment eher nicht so. Aber vor ein paar Wochen hat er mich mal gefragt, ob eigentlich Adam und Eva einen Bauchnabel haben.
Okay.
Michi, und da, ja, du kennst dich ja aus, ja. Du hast ja einige Kinder. Mit Bauchnabel?
Mit Bauchnabel. Alle Kinder sind mit Bauchnabel.
Ja, was denkst du? Meinst du, Adam und Eva hatten mal einen Bauchnabel?
Also die Antwort ist für mich ganz klar, selbstverständlich. Mhm. Denn Gott hat ja einen fertigen Menschen geschaffen.
Ja.
Der hat ja die wahrscheinlich auch schon gleich mit Haare geschaffen, obwohl ja die Haare auch erst wachsen oder so.
Mhm.
Ein Baby kommt ja auch nicht mit, sagen wir mal, Mädchen mit langen Haaren auf die Welt. Das wächst ja dann.
Ja, ja. Und was, der Bauchnabel ist dann gewachsen, oder?
Und ich denke einfach, dass Gott einen fertigen Menschen geschaffen hat mit einem Bauchnabel. Der hatte halt keine Funktion bisher. Ist doch kein Problem.
Ja, 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 aber den hat er doch nicht gebraucht. Also rein prinzipiell ist ja Adam und Eva nie in der Mutterleib gewesen, Michi.
Nein, natürlich nicht.
Und der Bauchnabel, das wissen wir beide ja, weil wir haben auch einen Bauch und einen Nabel, dass der Bauchnabel ja nur dafür da ist, dass das Baby im Bauch Essen bekommt. Oder täusche ich mich jetzt da?
Na,
und dass er halt später dann noch hässlich ausschaut und irgendwann abfällt.
Die Nabelschnur, der ja. Bauchnabel. Also, ja, da sind wir schon wieder bei der Lehre. Mensch, die verkündigen doch in der Gemeinde, dass der Bauchnabel abfällt. Weil Adam und Eva hatten auch keinen. Und wir sind doch wieder die neue Schöpfung, wie damals alles. Wir haben doch keine Schmerzen bei der Geburt, wir müssen nicht schwitzen auf dem Acker und wir sind auch nie krank.
Richtig.
Mensch, das ist ja schreiben. Da könnten wir mal ein Buch schreiben. Aber ich, keine Ahnung, ich war ja nicht dabei. Aber meine Vorstellung ist es so.
Ja.
Gott schafft den Menschen, so wie er sich den Menschen vorstellt.
Mhm.
Und wie er das machen wollte, sie schufen den Menschen. Ne? Mhm. Vater, Sohn, Heiliger Geist schaut über die Schulter.
Ja.
Da. Und den schaffen sie so, wie sie ihn einfach toll finden, zum Ebenbild Gottes.
Dann ist die Frage.
Und dann ja, glaube ich, dass zu einem fertigen Menschen der Bauchnabel gehört. Fertig.
Jetzt ist die Frage dann, wenn du glaubst, also die Bibel sagt, der Ebenbild Gottes hat dann Gott auch einen Bauchnabel.
Wenn, sagen wir mal so, Jesus. Jetzt kommen wir mal ins Eingemachte. Jesus, als der auf die Welt gekommen ist.
Ja.
Achso, der war ja auch im Bauch. Ja, der hat einen Bauchnabel gehabt auch. Ja, genau. Den hat er ja auch gebraucht, fällt mir gerade auf. Der wurde ja richtig geboren.
Ja, ja Michi, welche Religion kosten du an, dass du jetzt da ins Schwitzen kommst?
Also bei uns im Buddhismus. Ja, ich habe keine Ahnung, aber das ist ja so. Gott schafft ja den Menschen oder schuf ihn zu seinem Ebenbild. Da steht das Wort Statue drin eigentlich.
Ja.
Ja? So wie damals diese Herrscher, die haben doch immer irgendwie so eine Statue bauen lassen von sich selber.
Ja.
Und wenn es ihnen nicht gefallen hat, dann ist der Steinmetz halt umgebracht worden. Ja, ich habe doch nicht so einen dicken Bauch. Doch, Herrscher, doch, nein. Kopf ab. Aber wie auch immer, Gott hat es nicht nötig. Und dieses Wort steht für Ebenbild.
Mhm.
Der Mann und die Frau zusammen. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es eben nicht ganz das Äußerliche, sondern das, was halt einfach so Mann und Frau und den Menschen auch ausmacht.
Mhm.
Klar gehört der Körper dazu.
Okay. Jetzt,
das war jetzt nicht befriedigend.
Nee, also hat mich überhaupt nicht. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass meine Theorie stimmt und Adam und Eva keinen Bauchnabel hatten. Was glaubst du, wie der Kain und der Abel geschaut haben, was da in der Mitte von Mama und Baba ihrem Bauch nicht da ist, aber sie haben es schon. Meinst du, sie fanden das ein wenig komisch? Auch ein Sixpack würde ja komplett anders ausschauen mit einem Bauchnabel.
Und deshalb bin ja ich, damit diese Kinder nicht schon gleich, was stell dir mal vor, der dritte Mensch auf der Welt, den es gibt, und der vierte Mensch, ja, die haben gleich so ein frühkindliches Trauma, weil den Eltern was fehlt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und deswegen wäre ich Gott, ich hätte die Menschen mit Bauchnabel geschaffen, ja, weil es halt einfach rein optisch dazugehört.
Ja. Okay. Also dann, falls sie einen Bauchnabel hätten, dann ist jetzt natürlich die letzte Frage noch ganz wichtig.
Mhm.
Meinst Adam und Eva hatten Flusen im Bauchnabel? Fusseln?
Also ich denke erst nach dem Sündenfall.
Die Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Oh, es war schon eine harte Woche mit dir, letzte Woche, Manu. Servus.
Servus, du also, schon wieder.
Also hart deswegen, weil es so hart ehrlich war. Hart, aber fair.
Naja, Sachen sind so gewesen. Es ist einfach, ja, ich erzähle nur, wie es war. Ne?
Also ich fange mich jetzt schon mal an zu bedanken, weil ja, das lag mir wirklich am Herzen, weil man halt wirklich, es kommt keiner daher und sagt, also weil das ist ja auch eine, keine Schande, aber ein Schambereich. Das klingt falsch.
Es ist ein Schambereich.
Es ist ein Schambereich.
Es gibt eben diesen Schambereich.
Aber es ist behaftet mit Scham, beziehungsweise, ja. Aber danke, dass du das gemacht hast. Für den Hörer, wer jetzt erst frisch zuschaltet, der darf natürlich gerne nochmal, ich könnte 34 Episoden haben wir wahrscheinlich mit Manu gemacht. Nee. Aber ich glaube, warte, ich weiß es gar nicht, 4, 6, 8?
Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt.
Ja,
schaut einfach. Wochen verfliegen so einfach.
Ja, das ist so schön, wie wir wochenlang zusammen hocken.
Ja.
Genau, also du hast uns ein bisschen so von deiner ersten verzweifelnden Liebschaft erzählt. Also wir packen das nochmal so zusammen für den, aber der Hörer weiß natürlich, der treue Hörer, dass wir natürlich noch ein Goodie am Schluss haben.
Ein Goodie.
Ja. Genau, und wo du dachtest, Gottes Stimme gehört zu haben, beziehungsweise einen Zettel bekommen hast tatsächlich.
Mhm. Den man sich ja eigentlich immer wünscht.
Ja, der, genau, den hast du bekommen, nur halt wahrscheinlich nicht von Gott. Genau, und dann deine Frau, beziehungsweise deine Ex-Frau jetzt kennengelernt hast und wie das so mehr oder weniger auch verschuldet durch eine
sagt man christliche oder esoterische Sekte? Durch eine Bewegung, die angefangen hat als gute christliche Bewegung, dann abgedriftet ist in Bereiche, wo man nicht hindriften sollte mit Jesus. Ja. Genau. Du hast schon mal vor ein paar Wochen erzählt, wo ich über Karl Lenz gesprochen habe, mhm, was er für ein Depp ist. Also einfach nur nicht, um ihn zu verurteilen. Ja. Doch, nein. Aber meinen Frust auszudrücken, wenn man schon so im Rampenlicht steht, dass man trotzdem fällt. Also was ja auch nur menschlich ist, selbst König David war so einer, der... Ja,
genau, das ist immer genau das Ding. Über Karl Lenz, um jetzt mal dieses eine Beispiel zu nennen,
ja,
zerreißt sich die Christenheit das Maul drüber,
mhm,
und geht dann am nächsten Tag in die Gemeinde und feiert Psalm XY und hebt die Hände und schreit Halleluja,
ja,
und vergisst völlig, dass er ein ganz besonderer Ehebrecher war, unser geliebter David,
mhm,
und sogar den Ehemann hat umbringen lassen, dass, ja, er an sie rankommt. Ja,
das stimmt.
Dieser Zwiespalt, diese religiöse, christliche Unehrlichkeit,
mhm,
die macht es natürlich nicht leichter und vor allem nicht schöner, ja, in einem Leben mit Gott.
Das hast du doch schön ausgedrückt.
Können wir eigentlich aufhören jetzt.
Ja, also, danke
fürs Zuhören für heute.
Aber ich wollte dich fragen, was du glaubst, was jemandem hilft, der durch eine Scheidung geht. Also weil wir Christen, ja, wir sind irgendwie, sollen wir nicht urteilen, und doch sind wir mehr dem Pharisäer näher als Jesus, oft in unserer Meinung. Aber was glaubst du denn, wie wir Leuten begegnen können, die durch eine Scheidung gehen? Und durch beide, also beide Parteien. Manchmal wird ja eine immer hervorgehoben, dass die gar nichts dafür könnte, ja, aber meistens sind es ja doch, ja, beide.
Also da kommt wieder meine geliebte Reife ins Spiel.
Ja.
Eine reife Persönlichkeit zeichnet sich ja auch dadurch etwas ab, um einen größeren Umfang, die sieht einfach mehr, die, mhm, hat, die betrachtet mehr, die betrachtet den größeren Umfang von der ganzen Situation, woher, mhm, das kommt und was da alles mitspielt und so weiter. Ich glaube, so grundsätzlich, und das gar nicht nur auf das Thema, sondern so ganz allgemein, ist so eine göttliche Barmherzigkeit einfach mal, können wir uns alle ein paar Schippen mehr ins Leben nehmen.
Mhm. Ja.
So oft habe ich selber erlebt, dass ich Leute wirklich abgelehnt habe, bis ich sie ein bisschen besser kennengelernt habe.
Mhm.
So dieses jemanden sympathisch oder unsympathisch finden, das sind beides Vorurteile.
Mhm.
Jemanden sympathisch finden, wie lange ist er dir sympathisch, bis du seine ersten Fehler kennenlernst? Mhm. Was ist dann mit der Sympathie?
Ja.
Wenn ein Beispiel, eins von wirklich Dutzenden, vielen Dutzenden Beispielen. Ich hatte einen Kollegen, der ist bekannt als das Arschloch schlechthin.
Okay. Ich bin jetzt das Wort Arschloch gar nicht so gewöhnt in dem Zusammenhang mit Kollege.
Nee, weil er verhält sich auch wirklich so und jeder weiß, der ist so.
Mhm.
Wenn er schon den Namen hört, verdreht jeder die Augen, weil, mhm, der wirklich ganz spezielle Persönlichkeit ist, die, mit der man es wirklich nicht leicht hat.
Mhm.
So, ich war natürlich, wie ich ihn dann kennengelernt habe, mit ihm zusammengearbeitet habe und mal dann erlebt habe, wie er wirklich unfair und bösartig mit einem umgeht,
mhm,
war ich natürlich absolut der gleichen Meinung. Ja, stimmt,
mhm,
der Typ ist ein Arschloch. Und ich habe dann mit meinem ganzen Kollegen, war ich in der absoluten Übereinstimmung, ja, der Typ ist voll daneben. Und habe aber gleichzeitig irgendwie gespürt in mir, das sollte eigentlich nicht meine Sicht sein.
Mhm.
Irgendwas.
Ja, dieses Christentum, das geht immer irgendwie.
Irgendwie, ja, also, aber gut. So, und dann habe ich eines Tages erfahren von jemandem, der ihn noch viel besser kennengelernt hat, der war in... der hat im gleichen Betrieb gearbeitet, wie er früher seine Ausbildung hatte. Und, mhm, so. Dann hat er irgendwie mitgekriegt und gewusst, okay, der Typ ist so schräg aufgewachsen, der hat so einen üblen Vater gehabt,
mhm,
der hat ihn so hergerichtet, so verprügelt und auch teilweise in den Ofen zum Beispiel reingequetscht und die Tür noch zugepresst, dass der,
mhm,
und ich möchte gar nicht wissen, das sind die Sachen, die er mal selber davon erzählt hat. Wahrscheinlich hat er noch viel schlimmere Sachen erlebt als, mhm, das. Und dass so ein Kind einen absoluten Dachschaden bekommt,
ja,
so, In dem Moment, in der Sekunde, wo ich das gehört habe, fiel es mir auf einmal leicht, Barmherzigkeit ihm gegenüber zu zeigen. Mhm. Ab der Sekunde. Ja. So, und wäre es nicht einfach, ich meine, warum muss ich sowas immer erst hören?
Ja.
So, warum kann ich nicht einfach Jesus in mir einfach mal durchbrechen lassen? Einfach mal grundsätzlich mit einer gesunden Portion Barmherzigkeit anderen gegenüber. So, weil wie ist er denn mir begegnet?
Ja.
Wie ist er mir begegnet, wie ich in meiner Drogenkarriere und allem völlig am Ende war? Total barmherzig. Wie ist er mir begegnet hier und da und dort und jetzt mit meiner Scheidung? Wie ist er mir begegnet? Absolut barmherzig. Ich bin nach der Scheidung heim. Das ist nur ein paar hundert Meter weg von hier, das Gericht, wo das war. Ich bin heim. Ich habe eine halbe Stunde so geheult. Aber nicht, das war kein Versagensheulen. Sondern es war so eine Erleichterung. Und weil ich Gott so gespürt habe, diese Liebe, diese Hand, die mich nur, also das war Wahnsinn. Diese halbe Stunde, da war ich so glücklich. Ich habe so geheult, aber ich war so glücklich. Ich habe Gott gespürt.
Was mir da einfällt, ne? Was sagst du zu denen, die dann sagen, naja, du sagst jetzt, Gott war da glücklich und freudig mit dir, aber in der Bibel steht doch, Gott hasst Scheidung.
Ja.
Was sagt man da zu denen?
Ja, das ist natürlich im religiösen Wahnsinn, kann man das natürlich alles wieder so auslegen, um Gott wieder irgendwie so hinzustellen, als ob er uns eins reindrücken will und uns schlimme Sachen schickt und so weiter. Und dabei hat es uns doch mit Jesus so leicht gemacht. Weißt schon, mit Jesus hat es uns so leicht gemacht, ihn zu erkennen, wie er wirklich drauf ist. So, und hatte diese Ehebrecherin, die anderen steinigen wollten. So. Was hat er gesagt? Ich verurteile dich auch nicht.
Ja.
Ja. So. Ah, und dieser Satz, der ist doch so geil. Wer von euch ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein? Ist irgendeiner ohne Sünde? Ich habe einen Pastor kennengelernt, der Überzeugung ist, er ist absolut ohne Sünde. Und gleichzeitig bietet er Seminare an, wo andere Buße tun müssen. Ja, okay. Das ist verrückt, oder? Ja. So, total verrückt. Er selber sagt, ihm ist es unmöglich zu sündigen. Ja. Und seinen Gemeindemitgliedern, den lehrt er, wie man Buße betreibt.
Okay.
So, das fand ich auch sehr interessant. Aber schau, Gott geht mit uns, der weiß, es gibt keinen einzigen ohne Sünde. Und trotzdem liebt er uns ohne Ende. Und er hasst Scheidung. Und ich bin ein Ehebrecher. Und er liebt mich ohne Ende. Ich habe eine Verantwortung und ich werde Rechenschaft davor abgeben von meinem Leben. Alles, was ich gemacht habe. Und da kann sich auch keiner ausnehmen.
Ja.
Alle werden für alles Rechenschaft abgeben. Und trotzdem hat Jesus mich von meiner Schuld befreit. Ist es jetzt wahr oder ist es Theorie? Also ich habe erlebt, dass es wahr ist. Wirklich, diese halbe Stunde nach der Scheidung, ich bin heim. Ich muss schon auf dem Weg die ganze Zeit weinen und habe immer gehofft, dass mir keiner entgegenkommt. Aber ich bin rein, habe die Tür zugemacht, ging es los. Eine halbe Stunde geheult und ich war so glücklich, weil ich Gott gespürt habe. Weil ich gewusst habe, jetzt fängt ein neues Kapitel in meinem Leben an. Ich habe da 20 Jahre lang, oder ja, wie lange waren wir jetzt verheiratet? 17 Jahre lang habe ich was versucht zu leben, für das ich nicht so geschaffen war. Ich habe da was in die Hand genommen, ohne ihn zu fragen, und nach diesen 17 Jahren von Überforderung, Druck von außen und auch von mir innen und dann dieses komplette Versagen, was da alles mit reingespielt hat, das war wie auf einmal weg. So. Und ja, ich bin Ehebrecher, aber ja, Jesus hat mir alles vergeben. Es ist so. Er hat mir gezeigt, was für eine Verantwortung ich habe, und ich würde jetzt garantiert nicht mehr so schnell, so leichtfertig heiraten. Ja. So dieses typische, jetzt mal 20 sein mit dem, was ich jetzt weiß. Boah, hätte ich ein Leben vor mir. Hätte ich ein Leben vor mir.
Bevor wir zum Ende kommen, wollte ich noch was sagen. Und zwar, wie du jetzt gesagt hast, du warst 17 Jahre verheiratet, was auch wahrscheinlich ein Scheidungsknacks in meinem Kopf ist das, Sachen zu überbieten. Wie zum Beispiel bei meinen Eltern, die waren, keine Ahnung, wie lang verheiratet? Ich vermute 10 Jahre, weil ich 10 war, wie die sich scheiden haben lassen. Und für mich war immer das, 10 Jahre musste knacken. Jetzt, wo du 17 Jahre gesagt hast, Ich habe mir ohne Scheiß gerade gedacht,
das ist ein neues Level jetzt.
17 Jahre, die muss man schaffen. Und was mal ein weiterer Gast hier in dem Podcast gesagt hat, und zwar Michael Stahl ist, also so heißt der Michael Stahl, dieses Ding, nie so zu werden wie, oder nie das zu machen wie, ist die schlechteste Motivation, die man haben kann, weil du immer in Konkurrenz bist mit dir selber, beziehungsweise mit jemand anderen, anstatt zu sagen, okay, wir machen das mit der Kraft Gottes und so weiter. Wollte ich jetzt nur mal, ist mir so gekommen. Und zum Schluss können wir noch sagen, wie es jetzt läuft mit dir und deiner Frau. Also oder Ex-Frau.
Ja. Selbst in dem ganzen Scheitern und in dem ganzen, in der ganzen verrückten Story ist, fühle ich mich doch auch wieder mal sehr gesegnet. Mhm. Weil so kenne ich das von meinen ganzen Kollegen und Freundeskreis, wo einige Scheidungen sind, nicht, wie ich das erleben darf.
Wie darfst du es denn erleben?
Ich darf es so erleben, dass es überhaupt keinen Streit gibt wegen Kindern oder Finanzen. So, ich zahle schon lange, lange Unterhalt, weil ich berufswegen als selbstständiger Schreiner, wie ich damals vor allem überwiegend unterwegs war, gar nicht die Kinder hätte zu mir nehmen können. So, und die mussten natürlich bei der Mutter sein, so. Und deswegen, mir war klar, zahle ich Unterhalt, auch wenn ich nicht geschieden bin. Und auch mit den Kindern. Mir ist sehr bewusst, dass sie eine sehr tolle Mutter ist. Sie ist wirklich eine tolle Mutter. Sie weiß auch, ich bin ein toller Papa. Wir können uns solche Sachen auch sagen. Und dabei ist klar, wir sind getrennt.
Ja.
Und es gibt einfach, es gibt wirklich in dem Bezug keine Uneinheit, kein Streit. Also ich bete mit meinen Kindern, das macht sie jetzt nicht. Aber da gibt es auch keinen Streit, weil ich mit ihm bete oder so.
Ist sie noch in dieser Bewegung drin? Okay.
Die mehr beten wohl nicht zuvor. Mehr oder was? Nee, es ist, das ist, ja, das möchte ich jetzt gar nichts dazu
das
sagen.
Das ist dann das nächste Thema irgendwann in der Pompe.
Die beten dort nicht.
Okay. Gut, aber das ist schön. Also im Prinzip das happieste End, das man haben kann für eine Scheidung mit Kindern. Dass die Eltern sich gut verstehen.
Ja. Weil das ist auch wirklich was, das habe ich mir lange gefragt, so wenn das tatsächlich dann durchgezogen wird. So, weil ich nicht möchte, dass meine Kinder einen Knacks kriegen, weil es gibt ja da auch Statistiken und alle möglichen Stories und so weiter. Da fällt mir gerade eine Sache an. Ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit dafür haben.
Wenn du jetzt nicht 4 Minuten drüber redest.
Nee. Zum Beispiel mittendrin in der ganzen Sache, wo wir schon längst getrennt waren. Ich glaube, 3-4 Jahre getrennt waren, hat mir meine Mutter so Angst gemacht, dass meine Kinder so einen Knacks kriegen von dem. Ja? Und dass sie dann ganz schlecht in der Schule sind und Aufmerksamkeitsprobleme haben und so weiter. Und da war mein Sohnemann in der 5. Klasse und meine Tochter in der 4. Und die sind mit Zeugnissen heimgekommen. So was habe ich noch nie gesehen. Einser. Okay. Einser, Einser, Einser. Und dann der Text. Klasse orientiert sich an ihm. Er ist so ein respektvoller, höflicher Schüler. Kümmert sich um die Probleme der anderen und so Geschichten. Ich habe die Zeugnisse gesehen. Ich musste wieder weinen. Ich mir gedacht habe, Gott, du bist so gut. Meine Kinder haben da keinen Knacks. Die sind in der Schule so gut. Die sind im Gymnasium. Weißt du, also das, und da dann mit, okay, 5. Klasse. Aber selbst jetzt ist er in der 8. und er war das in der 7. letztes Jahr. War er Klassenbester.
Okay.
Hat er sich geschämt.
Richtig so, sehr gut dazu.
So, und da habe ich gemerkt, Gott, du bist so gut. Diese ganzen Statistiken und alles, womit die Welt einem Angst macht, das zählt für mich einfach nicht. Ja. Weil ich habe Gott in meinem Leben. Und er kennt mein Herz. Er weiß, das wollte ich nicht so. Ich wollte das nicht so, wie es gekommen ist.
Ja.
Das weiß er. Und deswegen, ja.
Gut, dann sind wir hier am Ende.
Einer langen Reise.
Einer langen Reise. Und,
wo hat das uns hingeführt, Steve?
Auf ein fast 2-stündiges Gespräch.
Wow.
War echt schön mit dir, Manu.
Ja, herrlich.
Vielen Dank für deine Ehrlichkeit und ja,
Ich danke dir auch für die Ehrlichkeit, habe ich schon gesagt.
Deine Zuhörer sind überwiegend Teenies?
Nein, natürlich nicht.
Nein?
Also tatsächlich weiß ich das gar nicht. Es sind ungefähr so 1000 plus. Also nicht
wirklich?
Ja, wow. Abonnenten zumindest.
Wow.
So sagt es mir die Statistik.
Ich möchte vielleicht kurz noch was sagen. Und zwar vor kurzem, bei einem meiner Gebetsspaziergänge, die ich so liebe, ist mir eine Sache aufgefallen. Mhm. Weil es steht ja im Wort, dass Gott ein Belohner ist. Mhm. Und ich bin ja schon ein Fan von Sex, sag ich mal.
Ach so.
Ja, ach so. Sexualität ist sowas Tolles. Mhm. Was für ein Geschenk. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass die Sexualität eine Belohnung ist, ein Geschenk für zwei, die diesen Weg gegangen sind, einer gewissen Reife, um sich dann zu vereinen. Mhm. Und das ist eigentlich als Geschenk gedacht, als eine Belohnung. Mhm. Das ist mir total klar geworden. Ich meine, das kann ich jetzt nicht innerhalb von einer Minute abhandeln.
Ja.
Aber dieser Gedanke und diese Sicht fand ich so unglaublich interessant, so, dass dieses Geschenk eine Belohnung ist. Mhm. Für zwei, die Ja zueinander sagen. Mhm. Nicht als, die haben es jetzt so lange ausgehalten, jetzt dürfen sie endlich. Nee, sondern wirklich auf ganz einem anderen Level irgendwie eine Belohnung für zwei, die Ja zueinander sagen. Mhm. Weil was für eine Verantwortung ist das, ein Ehemann von einer Frau zu sein?
Ja.
Oder umgekehrt, aus Gottes Sicht, was für eine Verantwortung für einen Menschen, sich verantwortlich zu machen. Mhm. Das ist krass.
Das stimmt. Ja, da hören wir uns dann mit Sicherheit nochmal, wenn du über Sex redest.
Oh, sehr gern.
Dann vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Hey, wünsche ich dir auch, Steve.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht.
Aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Jermaine Dobbins bei mir. Herzlich willkommen.
Wow, das war jetzt mal richtig die Radio-Voice, oder?
Aber hallo. Falls mich jemand anstellen will als Radiomoderator, bitte meldet euch bei mir. Die Macht der Worte. Genau. Falls ihr einen Rapper braucht, Jermaine, du bist der Mann.
Könnt ihr euch mal melden, ja.
Könnt ihr mal melden. Hast du jemals drüber nachgedacht, also Jermaine ist ja schon ein cooler Name, ich habe vorher bei Off Mic habe ich dich gefragt, wie man es richtig ausspricht, habe es dann quasi versucht, richtig amerikanisch auszusprechen. Was war denn so, oder vielleicht willst du es gar nicht sagen, das Komischste, was du über den Namen gehört hast, also wie man den ausspricht?
Das Komischste? Ich kann dir zwei Sachen erzählen. Die erste ist, fangen wir in der Grundschule an, da ist aus dem Jermaine irgendwie, also nochmal für die Hörer auch, in Amerika ist es einfach Jermaine. Ja, mhm. Jermaine Dobbins. In Deutschland ist es halt so ein Jermaine. Mhm. Und aus dem Jermaine ist in der Grundschule mal ein Charmy geworden. Also ich bin bestimmt die komplette vierte Klasse Charmy genannt worden. So, das ist halt so uncool im Vergleich zu meinem echten Namen. Das
stimmt. Wobei du ja mit dem Namen schon in Deutschland super hast, ne? Weil wenn man es sich verspricht, können wir auch German sagen.
Ist auch, was ich aber cool finde. Also du bist jetzt nicht der Erste, der das irgendwie sagt so.
Ja.
Ich finde eigentlich cool, weil ich bin ja deutsch schon. Also ich weiß aber auch, wenn ich in Amerika bin, kann ich, glaube ich, ganz gut in dieses Amerikanische reinswitchen. Mhm. Aber ich bin schon deutsch. Aber ich sehe halt gar nicht so aus, kauft mir auch keiner ab. Deswegen finde ich aber cool, dass in meinem Namen irgendwie trotzdem deutsch drinsteckt.
Stimmt, ja.
So, also, es ist eine ganz coole, so Side-Fact-mäßig halt.
Du bist ja, auch Gospel-Rapper. Du hast gesagt, ich muss schauen, dass ich auf den Punkt komme, aber das wollte ich auch nochmal sagen. Du hast gesagt, die ersten Gospel-Rapper, die du gehört hast oder gesehen hast, waren Word.
In Deutschland, ja.
In Deutschland. Ja. Also hast du noch nie was von W4C gehört, Warriors for Christ?
Mittlerweile schon.
Ja.
Ich habe aber keine Ahnung. Also war da ein, lass mich nicht.
Peter Pan.
Peter Pan kenne ich.
Ruben, war der Danny Fresh und?
Danny Fresh kenne ich auch vom Namen.
King Ruby, glaube ich, oder King Ruben.
Okay, ich muss jetzt, Jungs, sorry, falls ich euch bei der One Love Jam begegnet bin, also Danny und Ruben vor allem. Peter Pan habe ich sehr wohl auf dem Schirm. Mhm.
Ich glaube, die anderen haben mit Glauben gar nichts mehr zu tun.
Okay.
Aber da bin ich noch am Peter Pan dran, dass der mir da mal Infos gibt.
Okay, also Peter Pan, ich so ein lieber Zeitgenosse. Also ich habe nur ein paar Minuten mit ihm mal gequatscht neulich, auf der One Love Jam in Esslingen heuer. Mhm. Das war ja noch vor Corona, im Februar oder so.
Ja.
Oder Ende Februar, Anfang März irgendwie so. Da habe ich Peter Pan kennengelernt. Wir hatten ein paar coole Minuten auf jeden Fall. Mhm.
Ja. Hast du dir mal jetzt, wenn man so, Peter Pan ist ja wahrscheinlich nicht sein echter Name, wahrscheinlich heißt er Peter Heinrich oder so, und dachte sich, Heinrich klingt kacke, machen wir Pan draus, weil es diese Figur gibt. Hast du dir jemals so einen Künstlernamen überlegt? Für deine Namen?
Ja.
Erzähl mal, das wollen wir natürlich wissen.
Das Ding ist, ich war ja, ursprünglich komme ich ja aus einer Crew raus. Mhm. Wir hatten anfangs jeden, also der allererste Rap-Name, also das ist jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals irgendwo ausgeplaudert habe. Da muss ich dann fast ein bisschen Geld dafür sehen nach dem Podcast.
Ach, ja, klar, McDonald's, komm.
Ganz am Anfang, ich glaube, das war 98 oder so, hatten wir kurz mal die Idee, uns als Crew ARD zu nennen.
Okay.
Wie der Fernsehsender, ja. Wegen Ansbacher Rap-Dealer. Oh, okay. So im zarten Alter von 16 und 17. Aber das hat überhaupt nicht lang gehalten und das ist auch vollkommen okay so. Wir hatten uns dann irgendwann als Crew die Addicts genannt. Mhm. Addicts aus dem Englischen von addicted, also abhängig, wird normalerweise mit Doppel-D geschrieben. Mhm. Aber wir haben Addicts mit Doppel-T geschrieben, weil das Wort Attic bedeutet Dachboden. Und wir haben im Dachboden von einem Homie, vom A-Twice, also einer meiner besten Jungs überhaupt, wir hängen ab bis heute, seit wir 13 sind oder so. Mhm. Und in seinem Dachboden haben wir angefangen, Mucke zu machen. Und es war eben dieses Abhängigsein von Hip-Hop, Abhängigsein vom Dachboden. Deswegen sind wir die Addicts nicht mit Doppel-D, sondern mit Doppel-T.
Okay.
Hatten auch so ein Dachboden-Graffiti-Logo und lauter so ein Zeugs. Okay. Und ich hatte kurz mal den Namen wegen des Afros und weil dann der Bartwuchs auch irgendwann mal anfing und ein bisschen wild war, so hier ein Fleck im Gesicht, da ein Fleck im Gesicht, weißt du, so kleine Vogelnester überall. Mhm. Zottelbär. Haben mich ein paar Leute, aber ich habe das nie so richtig offiziell. Okay. Das wurde ab und zu, wenn es mal Sinn gemacht hat,
yeah,
wenn man einen Afro-Spruch rausgeballert hat oder so, vielleicht in dem Kontext, ne, dass man den Namen mal sagt. So. Bei den Ami-Homies, wir haben ja in vor allem so, wo wir das Rappen angefangen haben, war ja noch viel mehr mit den Amis, auch in Ansbach. Ich meine, viele wurden ja abgezogen mittlerweile, aber wir hatten noch viel mehr Kontakt zu Amerikanern. Mhm. Die haben aus dem Zottelbär, so übersetzt wäre das halt Fuzzy Bear. Mhm. Also war Fuzzy auch mal eine Zeit lang so ein Name halt.
Okay.
Aber das hat sich nie irgendwie durchgesetzt. Ich war bei allen einfach immer Jay. Mhm. Okay. Und das Coole ist aber, vor 5, 6 Jahren hat ein Homie von mir, der Loquace, was geht ab, Alter? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, ich hatte das selber auch schon so ein bisschen im Kopf, aber er kam irgendwann so, Bro, dein Name ist in Deutschland schon cool genug, du brauchst überhaupt keinen Künstlernamen in dem Sinn. Mhm. Und er ist auch ein bisschen so ein Business-Kopf. Der meinte auch so, schau mal, wenn du Jermaine Darbins auf Google eingibst, da gibt es niemand. Mhm. Oder sehr wenig.
Yeah.
Das heißt, die Trefferquote ist auch schon mal gut fürs Business und so, weißt du?
Ja. Auf Instagram hab ich dich ja heute in der Story verlinkt.
Mhm, genau.
Und da habe ich nur, ich glaube, Jermaine D.O. eingegeben und dann kamst du sofort.
Das ist super.
Das ist super, richtig super. Okay. Welchen Traum hast du denn, mit wem würdest du denn gern mal auf der Bühne stehen?
Puh.
Um jetzt mal meine Fragen hier abzuarbeiten, bevor wir hier ins Schwafeln kommen.
Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich so viel verschiedene Künstler gehört habe. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich theoretisch mit ganz vielen Leuten gern auf der Bühne wäre, aber bei niemandem jetzt so
das Ultimatum habst.
Genau, ich habe, glaube ich, ein bisschen ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder eher am Glauben. Mhm. Ich finde Einzelpersonen, also jetzt einfach, natürlich gibt es so viele Menschen, die mega krasse Sachen machen, jetzt nicht falsch verstehen, aber früher war es halt so ein, oh nein, so weißt du das denn, Method Man, wie krass ist das denn? So, jetzt ist es halt so, ja geil, das ist der Method Man, cool. Mhm. Aber auch nicht jetzt so,
ja.
Deswegen, ich hab da jetzt nicht, also ich fände, es gibt zwei Dudes aus Amerika, die sind jetzt nicht über Fame oder so, aber Brian T. und Young Bro. Mhm. Seven heißt noch einer, richtig bad. Der ist von oben bis unten zugescheppert mit Tattoos.
Okay.
Haare über die Schultern meistens, ewig krass geflochten und so. Mhm. Grill im Mund und auch ein super bewegtes Leben. Aber der Typ ist jetzt mittlerweile halt, der macht für mich mit die so die coolste Musik, die am Start ist. Mhm. Rappt und singt. Und okay. Sein Singen ist auch richtig krass. Also da gibt es ein Video, da steppt er in so eine leere Kirche rein. Mhm. Ich glaube nur mit Unterhemd. Jeans einfach extra large und so. Und dann läuft er mit so einem Keyboard, mit so einem Rollkoffer rein und denkt so, Alter, was ist jetzt los? Was macht der? Und dann fängt er das Spielen an und singt einfach nur. Mhm. Und das ist so mega krass. Und der Typ macht aber halt nebenbei so Sachen wie, der hat mal seinen Mietvertrag gekündigt und ist mit Spendengeldern mit einem Van durch Amerika, ist da in die hässlichsten Gegenden rein, auf dem Basketballplatz mit Megafon, mit einem DJ, haben da ihr Gospel-Rap-Ding durchgezogen, haben gepredigt. Mhm. Wenn es sein muss, bringen die ein Becken mit und taufen dich auf dem Basketballplatz so. Also das ist halt richtig krass im Ministry so und da ziehe ich halt echt meinen Hut vor. Und das ist, glaube ich, jemand, den ich aufgrund seiner bewegten Geschichte gern mal einfach so unter vier Augen quatschen, einen Tee trinken oder so, weißt du. Aber auch mal Mucki mit ihm auf der Bühne stehen, wäre ich auf jeden Fall dabei.
Okay, sehr gut. Wie hieß der nochmal? Nicht Seven.
Seven, doch, also ja. schon wie sieben, aber mit I hinten. Also Seven.
Seven, okay.
Ja.
Okay, was ist denn so ein bisschen deine Vision für die Zukunft? Also als Rapper, als Gospel-Rapper.
Als Gospel-Rapper, da wo Gott mich hinführt, so, da kann ich dir nichts Konkretes sagen. So. Ich fühle mich gerade aber schon so, als ob ich jemand bin, der jetzt, ich sag mal, im christlichen Musikbereich hast du ja viele Aspekte. Viele Leute machen so reinen Lobpreis, was ich übelst feiere, so weil Gott das einfach verdient hat. Mhm. Kann man mit Rap auch machen. Machen ja auch manche aus der Szene. Ich habe auch einen Homie zu Hause in Ansbach, der das Simba Gemelli, was geht ab? Der macht, ich würde mal sagen, 95%, wenn der rappt, ist einfach nur Lobpreis. Und wenn du bei dem auf einen Song gehst, musst du da halt mitmachen. Ne? Und das mache ich natürlich sehr gerne.
Yeah.
Ich habe aber das Gefühl, dass meine Musik ein bisschen mehr so Bindeglied ist. Nicht weil ich nicht gerne von Jesus rede, aber ich mir liegt auf dem Herzen, das christliche Leben auch zu zeigen, weil ich sehe, dass viele Leute gar nicht Christentum nicht verstehen, weil manchmal der Eindruck auch erweckt werden könnte, dass Christen keine Probleme haben, dass Christen denken, dass sie perfekt sind. Klar. Ich möchte halt echt einfach aus dem Leben erzählen, aber aus den Augen eines Christen.
Also bist du quasi, versuchst du das bei Rap zu machen, was du in der Gemeinde auch schon ein bisschen machst, wo du erzählt hast, dass es quasi die Christenkinder gibt und dann gibt es dich, der quasi dieses Bindeglied auch ist, der eine bewegte Vergangenheit hat, während halt manche von den Christenkindern, nenne ich es jetzt mal, halt christlich aufgewachsen sind.
Ja.
So ein bisschen.
Ja, wobei man da auch, hey, es gibt so viele Christen-Stories, die halt auch mega bewegt sind, ne?
Mhm.
Aber ich bin, ich mache sehr gerne, was ich sehr nice finde. Die nächsten 2-3 Wochen kommt eine EP raus mit einem Bro von mir, dem CRX.
Okay.
Der ist aus Ludwigshafen.
Ludwigshafen.
Jetzt habe ich mich fast versprochen, weil ich vor ein paar Wochen bei Benjamin Forgiven in Ludwigsburg war. Okay. Und das ist sehr streetlastig, zum Beispiel diese EP. Jetzt nicht vom Soundentwurf. Nicht vom, die Message ist schon Jesus so, aber halt aus den Augen von Jungs, die so diesen Street-Struggle gesehen haben oder kennen und so Sachen. Und da haben wir auch ein Video gedreht, wo das Video ist noch nicht draußen, aber wo zum Beispiel Waffen zu sehen sind, wo Drogen gedealt werden, so, aber halt natürlich schon mit dem Kontext, das ist nicht das Leben. Ne? Ja. Aber das gibt's halt ganz einfach. Und Jesus ist halt auch zu diesen Leuten Vielleicht sogar vor allem zu diesen Leuten. Und ich meine, diese Leute, das kann auch abwertend klingen, aber so meine ich es nicht. So, wir können uns nicht in der Gemeinde verstecken.
Das stimmt.
Na, wir müssen schon rausgehen und es war wunderschön, ein Video zu drehen, wo Jungs, das war an einem Samstag, die sind ziemlich spontan, haben wir dann die Jungs so aus der Nachbarschaft einfach bekommen, so die dann unsere Schauspieler wurden. So. Und die haben so super gespielt, da steckt so viel Talent dahinter. Aber auf diese Männer guckt halt keiner so, weißt du? Und die haben echt mega gut gespielt. Also ich war so überrascht. Also nicht, weil ich es nicht zugetraut hätte, aber es ist einfach so gut geworden, dass ich mir dachte so, wow, da hätte ich mich wahrscheinlich, vor allem in dem Alter, ich bin jetzt ja mittlerweile ein bisschen gewöhnt, vor Kameras zu stehen und so, aber so spontan an einem Samstag, wo ich in meiner Hood abhänge, kommen zwei Rapper und wollen ein Video drehen und dann bist du da voll am Start. Und die haben auch Welle gemacht, so, die haben sich gegenseitig angerufen, so, Junge, wir sind in einer halben Stunde an dem und dem Platz, komm vorbei. Wir drehen Video. Und dann hast du so gehört, dass die am Telefon fragen, ja, wer dreht Video? Ist egal, komm einfach. Weißt du, also die waren voll am Start und noch einer von den älteren Jungs da hat gesagt, ey, ist voll schön, dass ihr das gerade macht. Weil euer Text ist positiv. Die Jungs haben was zu tun heute und kriegen aber dabei die Message auf den Latz geknallt. So. Deswegen liebe Grüße an alle, die beteiligt waren.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir Menschen rücken uns Gott sehr gerne so hin, wie wir ihn haben wollen, einfach um das zu rechtfertigen, wie wir gerade sind. Aber ich möchte jetzt einfach mal echt so in Liebe einfach sagen, so, wenn man wirklich drüber nachdenkt, das, was uns geschaffen hat, lässt sich nicht von uns in eine Schublade stecken, sondern...